Tut Deutschland genug in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine? Und was tut Deutschland überhaupt? Es ist kompliziert. Wir haben es mal sortiert für euch.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Till Haase.
Das war eine Woche, in der man richtig nicht hinterhergekommen ist. Viele Begriffe und alles sehr verwirrend. Schwere Waffen, Panzer, Artilleriegeschütz, das alles fordert die Ukraine, vor allem von Deutschland. Geliefert aber wurde bisher nichts oder nicht genug. Und dann war ja diese Liste, von der sich die Ukraine aussuchen konnte, was sie gerne bestellen würde, aber die hat auch für sehr viel Verwirrung gesorgt und hat den ukrainischen Botschafter zumindest in Deutschland, Andriy Melnyk, nicht so wirklich zufriedengestellt.
Wir wissen gar nicht, was für diese 1 Milliarde Euro, was da bestellt werden kann, weil die Waffen, die wir brauchen, die sind halt nicht auf dieser Liste.
Ja, vieles irgendwie im Unklaren oder wurde einfach nicht gut erklärt, was Deutschland eigentlich tut. Und Deutschland tut schon eine ganze Menge. Der Druck in der Ampelkoalition ist auf jeden Fall groß und der Druck auf Olaf Scholz, den Bundeskanzler, auch. Wir versuchen das Ganze mal zu sortieren. Diese Debatte um die Waffenlieferung an die Ukraine, das machen wir zusammen mit Raphael Loss. Der arbeitet am European Council on Foreign Relations. Das ist eine Denkfabrik zur europäischen Außen- und Sicherheitsfabrik. Und Raphael Loss ist jetzt bei mir in der Telefonleitung. Guten Morgen, Herr Loss.
Schönen guten Morgen.
Wir reden ja schon die ganze Woche wie Experten über Panzer, Waffen und alles andere, aber vielleicht klären wir nochmal so ein paar ganz grundsätzliche Sachen. Was sind denn zum Beispiel eigentlich schwere Waffen? Gibt es da eine feststehende Definition?
Dazu gibt es keine feststehende Definition, deswegen ist diese ganze Diskussion auch ein wenig verwirrend. Zugegebenermaßen kann man sozusagen einige völkerrechtliche internationale Verträge als Rahmendefinition nutzen, zum Beispiel den Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa von 1990, den die NATO mit dem damals noch existierenden Warschauer Pakt beschlossen hat. Und da gibt es, weil Rüstungskontrollverträge natürlich genau definieren müssen, was da gezählt wird, um Fähigkeiten zu verifizieren, eine Auflistung, die beinhaltet Kampfpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artilleriewaffen, Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber. Kampfschiffe zählen da zum Beispiel nicht zu. Wenn man aber mit Militärexperten spricht, dann werden natürlich auch sozusagen Kampfschiffe, U-Boote in bestimmten Situationen auch mit dazu gezählt. Also man kann da sozusagen verschiedene Definitionen anlegen, die sich nicht ganz überlappen und sicherlich dazu beitragen, dass die Diskussion in den vergangenen Wochen auch teilweise mit verschiedenem Vokabular geführt wurde und für breite Verwirrung gesorgt hat.
Dann versuche ich es nochmal anders. Bei dem, was Deutschland der Ukraine jetzt schon zur Verfügung gestellt hat, ist da irgendwas dabei, von dem man sagen kann, das ist eine schwere Waffe?
Eher nicht. Wir haben aus Leaks der ukrainischen Regierung erfahren, was Deutschland bisher alles so geliefert hat. Dazu zählen zum Beispiel 16 Millionen Schuss Munition für Gewehre, Panzerfäuste, Flugabwehrraketen. Das sind alles Infanteriewaffen, die der Ukraine in den ersten Wochen des Krieges einen Bärendienst erwiesen haben, große Leistung der ukrainischen Streitkräfte ermöglicht haben. Die Befreiung von Kiew, wenn man sich ein paar Wochen zurückerinnert, dann bestand ja durchaus die Gefahr, dass die russischen Streitkräfte Kiew, wenn nicht einnehmen, dann zumindest doch umzingeln. Und das konnten die ukrainischen Streitkräfte abwehren, auch dank deutscher und anderer internationaler Hilfe eben für Infanteriewaffen. In dieser zweiten Phase des Krieges, in die wir uns jetzt so langsam begeben, sind Infanteriewaffen dann aber nicht mehr so richtig hilfreich. Wenn der Kampf sich in offenes Gelände verlagert, dann ist es schwierig, als ukrainische Soldatin, ukrainischer Soldat mit der Panzerfaust zu versuchen, russische Panzer zu sprengen.
Ja, jetzt sollen helfen Panzer aus Deutschland, die, glaube ich, sehr deutlich als schwere Waffen zu bezeichnen sind. Allerdings sollen die nicht direkt geliefert werden, sondern eher so indirekt. Also Slowenien will Panzer sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern und bekommt dafür neuere Panzer aus Deutschland. Das wird als Ringtausch bezeichnet. Warum dieser Ringtausch? Warum liefert Deutschland nicht einfach direkt?
Das ist eine gute Frage. Dazu hat sich die Bundesregierung lange auch nicht so richtig erklärt, was sich, glaube ich, seit Beginn des Krieges so als fehlende Kommunikationsstrategie der Eindruck durchsetzt. Die Idee dahinter ist, dass einige NATO-Alliierte, vor allem in Osteuropa, noch Material aus sowjetischer Bauart nutzen. Das gleiche Material oder zumindest ähnliches Material, was in der ukrainischen Armee benutzt wird. Folglich haben dann ukrainische Soldatinnen und Soldaten Erfahrung, wie mit dem Gerät umgegangen werden kann und darf keiner längeren Anlernzeit. Das wäre anders bei westlichen, bei deutschen Systemen, die direkt geliefert würden. Insofern ist die Idee schon, denke ich, sinnvoll, zunächst einmal Material sowjetischer Bauart von unseren NATO-Alliierten in Osteuropa nachzuliefern. Langfristig, mittelfristig wird sich aber die Frage stellen, wenn dieses Material sowjetischer Bauart dann verbraucht ist, was passiert dann? Und deshalb wäre es klug, sich jetzt darüber Gedanken zu machen im Verbund der NATO, wenn da die Bundesregierung eine Führungsrolle einnehmen würde, was dann passiert und welches Material dann westlicher Bauart nachgeliefert werden kann. Weil in ein paar Wochen werden wir uns mit dieser Entscheidung konfrontiert sehen. Und dann nicht vorbereitet zu sein, denke ich, wäre ein schwerer Fehler.
Aber es wirkt wenig pragmatisch und so ein bisschen wie eine Ausrede. So nach dem Motto, man will nicht direkt liefern, ziert sich so ein bisschen, windet sich so ein bisschen und dann macht man es irgendwie von hinten durch die Tür. Warum nicht einfach direkt? Also ich meine, es geht da doch jetzt tatsächlich gerade um konkrete, pragmatische Hilfe und zwar möglichst schnell.
Da stimme ich Ihnen komplett zu. Und ich glaube, die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock würde das auch machen. Die hat mich vor einigen Tagen gefordert, dass man pragmatisch und kreativ vorgehen müsste. Und das vermisse ich in der Tat auch im Handeln der Bundesregierung. Gerade die angesprochene Kommunikationsstrategie lässt sehr zu wünschen übrig. Man muss sich als Analyst, als Experte, aber auch natürlich dann die breite Öffentlichkeit immer wieder zusammensuchen aus Medienberichten. Journalistinnen und Journalisten leisten großartige Arbeit, wenn es darum geht, nachzuvollziehen, was Deutschland tut, wie die deutsche Strategie aussieht, wenn denn da eine irgendwo zu finden ist. Aber das müsste eigentlich von der Regierung kommen. Die Frage zum Beispiel nach diesen Marder-Schützenpanzern, mit denen Soldatinnen und Soldaten ins Gefecht transportiert werden können und die auch leichte Bewaffnung haben, das sind jetzt Systeme, die Bundeswehr selber noch nutzt. Von denen stehen auch einige bei der Industrie, die flott gemacht werden könnten. Und die sollen Teil dieses Ringtausches mit Partnerländern in Osteuropa werden. Mittelfristig, wie gesagt, sind das wahrscheinlich die Systeme, die dann auch gegen Sommer in der Ukraine auftauchen werden. Einfach weil dann westliches Material nachgeliefert werden muss, weil Material sowjetischer Bauart verbraucht ist, kaputt ist, im Gefecht zerstört wurde. Und da jetzt mit dem Anleiten der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten anzufangen, wäre sicherlich sinnvoll, das jetzt nicht zu machen, sondern die Systeme eben in diesem Ringtauschverfahren weiterzureichen, wenn relativ klar ist, dass in ein paar Wochen dann nochmal andere Systeme weiter nachgereicht werden müssen, ist schwierig nachzuvollziehen und wirkt in der Tat ein bisschen, als würde sich da die Bundesregierung sozusagen aus der Affäre stehlen und auch das Risiko, das mit diesen Lieferungen natürlich verbunden ist, vor allem den Partnerländern aus Europa zu schieben, anstatt selber in die Bresche zu springen.
Ganz kurz noch, Herr Loss, weil wir eigentlich gar keine Zeit mehr haben. Im europäischen Vergleich heißt es ja immer, beziehungsweise in Deutschland geißeln wir uns ja gerade selbst nach dem Motto, alle anderen tun was, liefern wie bescheuert, nur wir nicht. Ist das so? Also ist Deutschland da isoliert?
Also es gibt sicherlich Länder, die auch gemessen an ihrer Größe, an ihrem Bruttoinlandsprodukt, an ihrer Bevölkerungsgröße deutlich mehr machen als Deutschland. Das betrifft den Bereich militärische Ertüchtigung, das betrifft aber auch sozusagen politische Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung und vor allem eben Sanktionen im Energiebereich. Da sind zum Beispiel die baltischen Staaten sehr viel weiter. Auch in der Transparenz der Kommunikation gibt es einige Länder, die sehr viel machen. Wenn man sich die Rede von Olaf Scholz im Bundestag vom 27. Februar vergegenwärtigt,
diese berühmte Zeitenwende,
genau, die er angekündigt hat, dann hat das einige Erwartungen geweckt, weil da, glaube ich, sehr viel analytisch und in der politischen Konsequenz ist klar formuliert wurde. Die Erwartungen, denen wird er, glaube ich, im Moment nicht gerecht, wenn er sich im Kanzleramt versteckt und nur rauskommt, um die eigene Intransparenz sozusagen zu verteidigen, alle paar Wochen mal. Sozusagen ein Befreiungsschlag ist ihm bisher nicht gelungen und ob er daran interessiert ist in irgendeiner Weise, kann ich schwer nachvollziehen. Also wie gesagt, mit dieser Rede wurden große Erwartungen geweckt, nicht nur in Deutschland, jetzt für Thinktanker wie mich, sondern auch bei den internationalen Partnern in Europa, in der Ukraine vor allem, denen Deutschland bislang nicht so richtig nachkommt.
Herr Loss, herzlichen Dank für diese Einschätzung, für diese Einordnung. Mit Raphael Loss zusammen haben wir versucht, die Debatte um die Waffenlieferung an die Ukraine zu sortieren.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.